Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um das Thema Karriere machen mit einem Fernstudium. Ja, wie das damit so aussieht, wie einfach das ist oder was vielleicht noch mit dazu gehört, oder vielleicht doch nicht so einfach, das werdet ihr heute erfahren. Und ich freue mich sehr, als Gast dazu Frau Sabine Kanzler von Kanzler Coaching hier bei mir begrüßen zu dürfen. Wenn ihr auch unterwegs seid bei fernstudiuminfos.de, dann kennt ihr sie schon. Und für alle anderen wird sie sich hier gleich auch kurz vorstellen. Hallo und herzlich willkommen, Frau Kanzler. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Freut mich sehr.
Hallo, Herr Jung, ich freue mich auch. Und wenn Sie sagen, wer bei fernstudiuminfos dabei ist, der kennt mich schon, dann will ich mal einen Satz als erstes sagen, wie mich heute eine andere Teilnehmerin in einer Vorstellung dieses Interviews im Facebook vorgestellt hat, nämlich ich sei Coach mit dem Hang zu motivierender Ehrlichkeit, womit sie meint, dass ich dazu neige, deutlich auszusprechen, was ich denke.
Ja, ich denke auch, das können die bestätigen, die sie kennen und erleben in der Community. Und ja, ich denke, gut, heute geht es nicht so sehr darum, was die Merkmale des Coachings, aber ich finde, Ehrlichkeit und auch mal deutliche, vielleicht auch unbequeme Aussagen sind da auch ganz wichtig. Und ich sehe auch gerade, wir haben schon einige Zuschauer, die sich hier auch im Chat melden. Erin ist dabei und sagt Hallo zusammen. Und es gibt auch einen Hallo und guten Mittag aus Bogota. Ich denke, wir wissen, welcher User auch da dahinter steckt. Ja. Ja, herzlich willkommen auch an euch. An der Stelle, wo wir schon beim Chat gerade sind, ihr könnt gerne alle eure Fragen an Frau Kanzler stellen, die ihr so habt. Und wir werden das gerne aufgreifen. Frau Kanzler wird darauf eingehen, soweit das passend ist heute zum Thema. Wo so eine Grenze erreicht ist, das ist, wenn es um sehr komplexe individuelle Situationen geht, wo vielleicht auch noch Rückfragen notwendig sind, da dann die Bitte, das doch eher in ein Forenthema einzustellen, ein bisschen ausführlicher den Hintergrund zu schildern, und da geht Frau Kanzler dann auch gerne drauf ein. Und ja, auch an dich, Herbstkind, einen guten Abend. Schön, dass auch du mit dabei bist. Gut, Frau Kanzler, bevor wir so richtig loslegen, möchte ich Sie bitten, sich doch selbst auch noch mal kurz vorzustellen für diejenigen, die Sie vielleicht noch nicht so kennen. Und vielleicht gibt es auch das ein oder andere, was auch diejenigen, die Sie schon kennen, noch nicht über Sie wussten.
Gut, dann mache ich das mal in Stichworten. Nach dem Abitur habe ich ein Jahr Vorpraktikum in einer Einrichtung für Leute in Freiburg gemacht, für Leute, die also als Klasse oder als Gruppe als Obdachlose bezeichnet. Das sind Familien, die wohnungslos waren und da in Notunterkünften der Stadt gelebt haben. Danach habe ich ein Jahr, Pädagogik studiert, 3 Jahre lang, anschließend Jahrespraktikum im Jugendzentrum gemacht und bin dann 3 Jahre lang in eine Behörde gegangen, ins Jugendamt. Anschließend war ich in einer Einrichtung, einer stadtorientierten Einrichtung in Elmshorn. Da bin ich praktisch durch halbe Republik schon mal gereist, habe da dann 8 Jahre gearbeitet, bin anschließend ins Rhein-Main-Gebiet gezogen und habe da angefangen, zu berufsbezogenen Themen Seminare zu geben. Dann bin ich in die Placement-Beratung in verschiedenen großen Unternehmen gegangen, die dann da Personalabbau in größerem Ausmaß betrieben haben, und arbeite seither dann auch freiberuflich als Coach, ja, hier aus dem eigenen Büro raus. Und das mache ich jetzt über 20 Jahre. Lange Zeit.
Ja, eine lange Zeit, viel Erfahrung gesammelt, viele ganz unterschiedliche Menschensituationen, da habe ich auch schon kennengelernt, aus denen Sie dann auch nicht auch schöpfen können bei Ihrem Coaching. Vielen Dank für die Vorstellung, und Moondance sagt auch guten Abend, auch einen guten Abend an dich und alle anderen, die hier mit dabei sind. Ja, so der Begriff Karriere, der wird ja oft bemüht, auch dieses Karriere machen. Aber aus Ihrer Sicht Karriere machen, was bedeutet das denn eigentlich? Und kann sich diese Bedeutung vielleicht auch je nach Person durchaus nochmal unterscheiden?
Ich denke, Karriere ist ein Begriff, der heute sehr inflationär gebraucht wird. Früher hat das ganz klar geheißen, wenn ich Karriere machen will, dann will ich eine führende Position erreichen, dann will ich Einfluss haben und dann will ich möglichst viel Geld verdienen. Das wollen jetzt immer noch einige. Erfolgreich werden, in dem Sinne, dass sie ein gutes Einkommen generieren möchten, dass sie auch einen hierarchischen Aufstieg haben, dass sie wer sind im Unternehmen und dass sie, dass das irgendwie auch nach außen sichtbar wird. Das ist der eine Teil. Das sind meistens Leute, die, sag mal, erstmal sehr jung von der Schule kommen und das als Vorstellung haben, dass sie das gern machen möchten. Die anderen oder viele andere haben von Karriere einen anderen Begriff, nämlich sie möchten das als Absicherung begreifen in ihrem beruflichen Umfeld. Also wenn sie zum Beispiel schon lange in einem Unternehmen arbeiten, da durchaus erfolgreich sind und auch sehr anspruchsvolle Aufgaben haben, aber durch die Zeit hinweg, also gerade auch in großen Unternehmen, sich ihr Umfeld mehr und mehr akademisiert und sie dann als einziger quasi mit einem Technikerabschluss zum Beispiel oder mit einem Lehrabschluss zwar mit Fortbildungen da sind, aber eben keinen akademischen Abschluss haben, dann ist Karriere machen bzw. weiterkommen in vielen Bereichen einfach damit verbunden, dass man diesen Abschluss nachholen will. Das ist vielleicht im eigenen Unternehmen gar nicht so wichtig, aber kein Arbeitsplatz ist auf die Dauer wirklich sicher. Das heißt, in dem Augenblick, wenn Sie wechseln, haben Sie von dem, was Sie im eigenen Unternehmen gemacht haben, nicht mehr viel. Dann kommen Sie einfach in bestimmte Positionen einfach ohne diesen Abschluss, ohne einen akademischen Abschluss nicht rein. Und für einen Teil der Menschen bedeutet Karriere machen eigentlich gar keine Karriere machen, sondern ein sinnvolles, sinnerfüllendes Arbeitsleben zu finden. Also sinnerfüllend im Sinne Gutes tun, in einem Umfeld arbeiten, in dem man gesellschaftspolitisch was bewegen kann, in dem man die Ökonomie menschlicher machen kann oder in dem man was für die Umwelt tun kann. Und das sind so unterschiedliche Vorstellungen von Karriere, die sich dann auch im Laufe des Alters, im Laufe des Berufslebens verändern können, dass es den Begriff Karriere machen eigentlich nicht gibt und damit auch keinen eindeutigen Rat, so machst du Karriere.
Mhm. Ja, ganz wichtig. Also Karriere machen heißt nicht mehr automatisch nur viel Geld verdienen, sondern es ist viel komplexer geworden und je nach Persönlichkeit auch durchaus unterschiedlich. Vielleicht ist es sogar bei einigen so, dass sie selbst gar nicht so richtig wissen, was sie denn für sich wollen oder was sie darunter verstehen, sondern nur sagen, ja, ich möchte weiterkommen durch eine Weiterbildung, möchte mich fortentwickeln. Welche Fragen kann ich mir denn dazu selber stellen, um das auch erstmal herauszufinden?
Das Thema, ich möchte mich weiterentwickeln, das trifft ja im Grunde fast jeden im Laufe seines beruflichen Lebens. Also kaum einer möchte an der Position und mit dem Wissen und mit den Fähigkeiten stehen bleiben, mit denen er in ein Unternehmen eingetreten ist. Sich weiterentwickeln heißt dann auch, ich habe ein gewisses Maß an Unzufriedenheit und diese Unzufriedenheit will ich verändern. Und damit will ich auch mich verändern, beziehungsweise muss ich auch mich verändern, indem ich zum Beispiel dann überlege, was brauche ich, um andere Aufgaben erfüllen zu können. Was brauche ich, um mehr Geld zu verdienen? Das ist ja auch legitim, wenn ich längere Zeit arbeite. Was brauche ich, um mich selber in dem, was ich mache, wiederzufinden? Weil so ein Berufsleben, das ist ja kein Sport, ne? Das ist ein Zeitraum von 30, 40 Jahren, die man irgendwo, ich sag mal, mit Anstand rumkriegen muss und mit möglichst viel Freude an dem, was man macht. Und da gehört dieses Thema Veränderung notwendigerweise dazu, und zwar als Person, die sich verändert und auch als berufliche Rolle, die ich anders einnehme und mit mir auch anders, als Person anders einnehme. Können Sie noch mal, ich habe ein bisschen den Faden verloren, die Frage sagen am Anfang?
Ja, es ging generell darum, welche Fragen ich mir selbst dazu stellen kann, wie ich denn so in Richtung Karriere auch kommen kann, halt in dem Sinne, was für mich die Motive sind, um die auch erstmal für mich herauszufinden, was ich denn wirklich damit will.
Ja, und da ist es eben auch eine Frage, je nachdem, wie alt ich bin, sich hinzusetzen und mal ganz genau anzuschauen, was will ich, wo will ich hin, nicht wovon will ich weg, sondern was ist meine Zielvorstellung, die ich so von mir habe, von meinem zukünftigen Leben. Was will ich dafür investieren? Also jede Fortbildung, jedes Studium, alles, was ich mache, kostet Zeit und Geld. Welche Veränderungen bin ich bereit, für mich selber auch einzugehen? Also in dem Augenblick, in dem ich zum Beispiel Verantwortung im Unternehmen übernehme, in dem ich zum Beispiel eine Leitung von einem Projekt oder sonst was übernehme, werde ich mich verändern, weil ich eine andere Rolle habe. Und diese Veränderung wird sich auch auf mein Privatleben wahrscheinlich irgendwie auswirken. Und das Umfeld ist damit dann konfrontiert und muss das akzeptieren. Und von daher ist es einfach sinnvoll zu gucken, was will ich tatsächlich? Und nicht irgendwie anzukommen, zu sagen, ah, ich will was studieren, ich weiß nicht was, könnt ihr mir mal sagen, was ich studieren soll und ich melde mich mal irgendwo an und dann wird man schon sehen, was passiert. Das kann ich machen, wenn ich das Geld habe und Anfang 20 bin. Da kann ich mir Fehler leisten. Wenn ich nicht so viel Geld habe und Mitte 30 bin, da werden so viele Fehler oder so viele Nebenwege nicht mehr verziehen in einem Lebenslauf, beziehungsweise ich habe einfach auch nicht mehr die Zeit dazu. Ne?
Ja, also Veränderung ist nicht irgendwie nur Veränderung, es soll ja auch eine Entwicklung sein hin zu den Zielen, die ich für mich halt habe, egal in
Ja.
welche Richtung die gehen, wie es vorhin mit den verschiedenen Motiven auch dargestellt haben. Und bevor wir uns gleich auch mal an einem Schaubild anschauen, wie so die Entscheidungsfindung aussehen kann für ein Fernstudium, dann zunächst mal die Frage, wie kann denn überhaupt so ein Fernstudium mir helfen, diese Ziele, diese Entwicklung mir zu ermöglichen?
Ich denke, es hängt sehr davon ab, was ich studiere, und mit welchen Ausgangsbedingungen ich ein Studium anfange. Wenn ich schon, also ich nehme jetzt mal ein technisches Umfeld, eine technische Berufsausbildung, weil das ganz gut sich damit erklären lässt. Wenn ich da mit dieser technischen Ausbildung anfange zu überlegen, dann werde ich vermutlich nicht auf die Idee kommen, ich studiere jetzt Philosophie und schreibe dann irgendwie ein Buch oder werde irgendwie Personalentwickler. Das sind Sachen, die passen nicht so wahnsinnig gut zusammen. Wenn ich wirklich einigermaßen sicher sein will, dass mir mein Fernstudium, meine Weiterbildung was nützt, dann ist es sinnvoll zu gucken, was bringe ich mit und was passt dazu.
Ja. Gut, dann schauen wir uns doch mal ganz konkret an, wie so der Weg der Entscheidungsfindung aussehen kann und ja, was dabei auch alles eine Rolle spielt. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Anforderungen, die gestellt werden und die sind nicht nur unterschiedlich, sondern die sind oft auch noch gegensätzlich und das Ganze wird hier in diesem Schaubild schon deutlich, was Sie mir im Vorfeld schon mal zur Verfügung gestellt haben. Vielleicht können Sie das einmal allgemein erläutern und dann auch ganz konkret an einem typischen Beispiel, was Ihnen vielleicht schon häufiger begegnet ist.
Ich nehme für diese Entscheidungsfindung ganz gern dieses TZI-Dreieck als Modell. TZI ist themenzentrierte Interaktion und wurde von Ruth Kohn entwickelt, die aus der Psychoanalyse herkommt und das Ganze auf eine Basis mit diesem Modell stellt, die auch von Laien benutzt werden kann. Und dieses Dreieck geht davon aus, dass ich in allen Situationen ich, das steht hier oben jetzt im Bild, als agierende Person mit dabei bin, dass es aber auch immer ein Wir gibt, eine Gruppe, das ist hier in dem Fall die Familie, das soziale Umfeld. Und die dritte Ecke dieses Dreiecks wird beschrieben durch das Thema, um das es geht. Es geht auch immer um einen Inhalt. Und in unserem konkreten Fall sind es eben die Anforderungen aus Fernstudium und Beruf, die das Thema sind, was Einfluss auf das Ich und auf das Wir hat. Und das Modell geht davon aus, dass eine Entscheidung am besten funktioniert und durchzuhalten ist, wenn dieses Dreieck, das da in der Mitte ist, in Balance ist. Also wenn ich nur ich sage, dann verliere ich die Gruppe, das soziale Umfeld und auch das Thema aus dem Auge. Wenn ich nur auf die Inhalte gehe, dann verliere ich mich da drin und die Gruppe, die Familie, kommt nicht mehr drin vor. Und wenn ich nur auf die anderen achte, dann erreiche ich nie in meinem Leben, was ich wirklich machen möchte. Und das Ganze ist dann noch eingebettet in den Globe, in die Welt. Das sind die real existierenden Bedingungen, das Leben, die Nation, die Arbeitsmarktsituation, alles, was eben dazugehört und was ich irgendwie einbeziehen muss in meine Entscheidungsfindung im besten Falle, damit meine Ideen und meine Wünsche und meine ganzen Mühen nicht einfach verpuffen. Ich arbeite mit diesem Dreieck ganz gerne, auch mit Kunden, die bei einer Beratung bei mir sind, immer mal wieder über einen verschiedenen längeren Zeitraum. Weil das, was ich will, was ich mir wünsche, meine Erfahrungen, das verändert sich im Laufe der Zeit. Wenn ich zum Beispiel jetzt vor der Entscheidung bin, ob ich ein Fernstudium anfangen soll oder mich fortbilden soll oder gar nichts machen soll oder also wenn ich im Grunde davor stehe und denke, es muss was passieren, aber was, dann kann ich mit dem Ich anfangen und dann einfach mal in einer langen Tabelle auflisten, was mir da zu mir einfällt, welche Wünsche habe ich. Also, ich wünsche mir mehr Geld. Ich wünsche mir einen Arbeitsplatz, den ich gut erreichen kann. Ich wünsche mir einen Arbeitsplatz in einem Unternehmen, was hermacht. Ich wünsche mir eine Tätigkeit, die mir Freiraum lässt. Dann kann ich da meine Fähigkeiten dazu einordnen. Ich habe den und den Abschluss. Ich habe, bin gut in Fremdsprachen. Ich kann gut zuhören. Ich kann gut strukturieren, was auch immer. Meine Einschränkungen gehören natürlich auch dazu. Ne? Wenn ich ein sehr schüchterner Mensch bin, der vor jeder größeren Gruppe das Flattern bekommt und da im Grunde nichts sagen möchte, dann gehört das genauso zu mir wie meine Fähigkeiten. Man muss einfach das, also am besten ist es, sich wirklich so 10 Minuten, Viertelstunde hinzusetzen und alles aufzuschreiben, was mir zu meinem Ich einfällt. Schluss, dann gehe ich weiter zu dem Wir, zur Gruppe. In welcher Gruppensituation lebe ich? In welcher Familiensituation lebe ich? Bin ich verheiratet? Ist meine Frau, ist mein Mann berufstätig? Haben wir Kinder? Wie alt sind die Kinder? Was wollen die? Welche Anforderungen stellt mein Partner an mich in Bezug auf die Kinder? Also es ist ein Unterschied, ob ich Kinder habe, die 16 und 17 und 18 sind, oder ob ich Kinder habe, möglichst Zwillinge oder Drillinge, die jetzt gerade vom halben Jahr geboren sind. Meine Frau geht sowieso auf dem Zahnfleisch und ich fange jetzt ein Fernstudium an. Das passt dann unter Umständen nicht so wahnsinnig gut zusammen. Oder man findet eine Möglichkeit. So, und dann komme ich zum dritten Punkt, auch wieder meinetwegen 10 Minuten aufschreiben, schreibe alles auf, was er mir als Anforderungen aus diesem beruflichen Umfeld, in dem ich mich bewege oder in das mir so vorschwebt, was mir da einfällt. Da gehört teilweise eine Menge Recherche dazu. Wenn ich bestimmte Vorstellungen von meinem Beruf habe, also wenn ich zum Beispiel in einem kleinen Unternehmen arbeite, 10, 15 Leute, dann habe ich unter Umständen nicht so die wirklichen Vorstellungen, wie es sich anfühlt oder welche Anforderungen da sind, wenn ich in ein Unternehmen mit Konzernstruktur wechseln will. Ich habe auch vielleicht nicht so die Ideen, was es tatsächlich heißt, ein großes Projekt zu stemmen. Ich weiß nicht wirklich, wie zeitintensiv das für mich sein wird. Ich habe zwar offiziell einen 8-Stunden-Tag, aber es gibt Arbeitsgebiete, da haben Sie einen 8-Stunden-Tag und da können Sie nicht, wenn die Glocke läutet, den Stift fallen lassen oder den PC zuklappen und gehen. Oder Sie können es machen und Sie kriegen ein Problem. Es geht, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, diese ganzen erzieherischen, pflegerischen Berufe, es gibt da aus diesen Feldern auch Anforderungen. Da muss ich mir drüber klar sein, was bedeutet es für mich, wenn ich mit Problemen von anderen Leuten jeden Tag 8 Stunden am Tag konfrontiert werde. Das muss man mögen, da muss man sich interessieren und das muss man vor allem aushalten. So, und dann habe ich dieses Ganze zu diesen drei Punkten eine Menge an Aussagen gesammelt. Und dann kommen noch die real existierenden Bedingungen der Globe, die Welt dazu. Das gute Beispiel ist, also was heißt das gute Beispiel? Das hat sich ja in den letzten 4 Wochen massiv geändert. Und viele, viele Sicherheiten, wie das hier weitergeht, in den nächsten Jahren auch wirtschaftlich weitergeht, sind im Augenblick, also sie sind nicht hinfällig, aber wir sind uns nicht so sicher, wie es weitergeht. Und solche Dinge, also auch sich verändernde Wirtschaftsströme, sich verändernde Möglichkeiten, irgendwo etwas zu machen, die gehören dann zu diesem Bereich der Welt, die natürlich auch Einfluss auf mich hat. Und wenn ich das dann habe, dann kann ich mich hinsetzen und mal die Punkte markieren, die sich ergänzen. Am besten mit Farbstiften. Und ich kann vor allem die Punkte markieren, die sich gegenseitig ausschließen. Und dann kommt der Punkt, in dem ich anfangen muss, ja, Listen zu machen, mich zu informieren, wo bekomme ich das, was ich möchte, wo komme ich dem am nächsten, was ich mir vorstelle und wie zufrieden bin ich dann damit. Ist es einigermaßen klar, wie man damit arbeiten kann? Es ist Arbeit, ne? Es
Ja,
ist
auf jeden Fall.
Arbeit und Sie können sich da nicht in 10 Minuten hinstellen und sagen, das ist es dann. Ich empfehle auch immer, sowas am Anfang der eigenen Überlegungen zu machen und dann vielleicht ein halbes Jahr später vor einer endgültigen Entscheidung nochmal. Da sehe ich dann schon, was sich verändert hat, was sich als irrelevant herausgestellt hat, oder wo ich sage, nee, da muss ich nochmal ganz neu nachdenken, weil das geht so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Da finde ich nicht, dass die Ausbildung, die ich wirklich haben will, oder ist ein Studium ist wirklich sinnvoll, oder mache ich nicht lieber eine Weiterbildung oder sonst was.
Ja, also ich finde, das ist ein gutes Hilfsmittel, gerade um auch Struktur reinzubringen. Und ich erlebe ja auch ganz häufig, gerade wenn jemand am Anfang steht, das ist oft überwältigend, und geht auch oft ein bisschen kreuz und quer. Und damit habe ich dann schon dann wirklich mal so die verschiedenen Bereiche, kann das Ganze strukturieren. Und mir ist so der Gedanke gekommen, das Ganze ist einmal hilfreich für die Entscheidungsfindung. Überhaupt starte ich jetzt die Weiterbildung und welche? Aber ich kann mir vorstellen, das ist ja auch immer wieder eine Frage oder auch dieses Konzept kann ich auch zwischendurch heranziehen, wenn sich zum Beispiel was ändert im familiären Bereich. Mal ein Beispiel, es kommt Nachwuchs während des Fernstudiums oder im beruflichen Bereich. Es gibt sich eine Chance schon ohne den Abschluss, dass ich dann wieder neu überlege und das auch heranziehen kann. Zum Beispiel, wenn ich überlege, mache ich das Studium überhaupt weiter oder soll ich es abbrechen?
Ganz genau. Oder ich stelle fest, dass ich mit bestimmten Themen nicht zurechtkomme. Dass ich einfach, oder dass es mir schwerer fällt, als gedacht, mich hinzusetzen und Fachbücher zu lesen. Es kommt ja irgendwie, also man kommt ja nicht überall nur mit den Skripten durch. Es ist ja durchaus so, dass ich da mit Fachbüchern, Fachliteratur konfrontiert werde, wo ich einfach dann durch muss und ich merke, es geht nicht, ne?
Ja. Ja, also hier kommt eine Anmeldung gerade zu dem, wenn ich was verändert, dann muss ich halt neu schauen. Und andererseits sagt Erin hier, allerdings, wenn alles in Ordnung ist wie bisher, also wenn das Fernstream läuft, dann hat er das Motto Never Change a Running System und macht genauso weiter wie bisher.
Das ja, ich ja denke, auch, da kann man. Das ist ja auch sinnvoll. Aber auch dazu kann so eine Überprüfung, eine kurze Überprüfung vielleicht führen, dass ich sage, alles wunderbar, viele Schwierigkeiten, die ich gesehen habe, haben sich in Luft aufgelöst, super, geht weiter so.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen Frühindikator, wenn ich merke, oh, das sind vielleicht Punkte, wo jetzt auf einmal ein Fragezeichen dran zu machen ist, weil sich halt was verändert sich dann, vielleicht da schon merke es irgendwo, es könnte sich was entwickeln, bevor es mir schon so direkt bewusst ist dann auch.
Und je früher ich an bestimmten Punkten, die mir schwerfallen oder die anders sind als gedacht, gegensteuere, umso eher habe ich natürlich die Chance, dass sich daraus keine riesen Konflikte entwickeln.
Ja, ich kann dann beisteuern, kann vielleicht ja auch was ändern. Wieder dieses Beispiel Abbruch, vielleicht kann ich ja dann das Tempo rausnehmen oder kann irgendwo da mal eine Pause einlegen, um dann halt doch noch das Ganze irgendwo bewältigen zu können oder mir Unterstützung suchen, was auch immer dann die individuelle Situation ist.
Ja. Das wäre dann ja der nächste Punkt. Wo kann ich mir Unterstützung suchen? Was muss ich neu verhandeln? Was, wie gehe ich mit dem fehlenden Geld um, was ich durch diese Fortbildung habe? Es geht ja in so einem Studium richtig viel Geld über den Tresen, ne? Und da muss man schon wirklich gut verdienen, dass einem das nichts ausmacht.
Ja, da muss man halt schauen, wie sieht es halt wirklich aus? Was kann ich sparen bei der Einkommensteuer? Wer unterstützt das Ganze vielleicht auch? Also es gibt da viele Faktoren, die einfach zu berücksichtigen sind. Gut, wir haben vorhin gesagt, Karriere ist nicht immer nur mehr Geld zu verdienen. Vielleicht bei einigen halt schon noch so diese Aussicht darauf, dass dann wieder sich das schnell amortisiert. Gleich mal so ein bisschen provokant gefragt, garantiert denn ein Fernstudium den Karriereerfolg und den tollen Job, die Sinnerfüllung in allen Bereichen, dass sich das immer lohnt?
Es war früher mal so, wobei das früher schon ziemlich lange her ist. Wo ich weiß nicht, so 7, 8, 9, 10% eines Jahrgangs ein Studium absolviert haben. Da konnten sie hinterher wirklich in die Welt rausgehen und sagen, wunderbar, ich habe studiert, wo sind die Jobs, die ich jetzt erfüllen kann. Ich weiß nicht, wie viel Prozent eines Jahrgangs jetzt ein Studium abschließen. Es sind aber so viele, dass es für die vielen Menschen mit Studiumabschluss nicht so viele super tolle Jobs gibt, dass die alle einen haben könnten. Das heißt, ein Teil der Studierten, der Akademiker wird mit einem, ich sag mal, ordentlich bezahlten, aber relativ normalen Sachbearbeiterjob leben müssen. Mindestens als Einstiegsposition. Und wenn jemand wirklich dann was sich bewegen kann in dem neuen Umfeld und damit umgehen kann und von sich überzeugen kann, dann geht es auch weiter. Aber man kann nicht erwarten, dass man jetzt einen super Job hat, in dem man wirklich auch gleich noch viel Geld verdient. Wenn ich mir zum Beispiel die ganzen jungen Leute anschaue, die jetzt alle Wirtschaftspsychologie studieren, und ich dann anschaue, auf Xing kann ich das ganz gut sehen, wie viele, die Wirtschaftspsychologie studiert haben, anschließend als Recruiter beim Unternehmen, was Zeitarbeit zum Beispiel anbietet oder was wirklich im Massengeschäft Stellen oder erst Stellen akquirieren muss und dann die Foren und die das Web durchsuchen muss, um Kandidaten zu finden, dann denke ich mir, die meisten haben sich mit ihrem Wirtschaftspsychologiestudium vermutlich ein bisschen was anderes vorgestellt.
Mhm. Ja.
Und damit muss man rechnen.
Ja. Also Erin merkt dazu noch an, dass es ja inzwischen 3 Bildungswege gibt zum Akademiker und dass es nicht nur ausreichen würde, auf einen einzigen Jahrgang zu schauen, gerade auch als Beispiel im Forum, wo ja viele der Fraktionen 40 plus Jahre dann auch unterwegs sind.
Und da ist das mit dem Karrieremachen, wenn ich aus einem Bereich komme, der sehr fern dem ist, was ich studiere, natürlich nochmal eine Ecke schwieriger. Mhm. Weil das ist zwar viel besser geworden, dass auch Mitarbeiter eingestellt werden oder Menschen eingestellt werden, die jenseits der 50 sind. Es ist aber immer noch erheblich schwieriger, mit 50 als Neueinsteiger gerade einen tollen Job zu finden als mit 25. Das ist so. Das können wir beklagen, aber da können wir nichts dran machen.
Gerade wenn es in eine ganz neue Richtung geht und man nicht auf denen, die vielleicht auch die Erfahrung als Vorteil hat gegenüber anderen, die frisch anfangen, weil es halt ein neuer Bereich ist. Ja gut, also Garantie gibt es nicht für die Karriere, schade mit einem Fernstudium, aber was kann ich denn trotzdem selbst auch tun, um meine Chancen zu beeinflussen?
Ich denke, das eine ist eine gute Entscheidung zu treffen, was ich studiere und was wirklich nahe bei dem ist, wo ich meine Stärken drin sehe. Also wenn ich mir ein Studium, in dem viele sich wiederfinden, ist ja immer noch Betriebswirtschaftslehre. Das ist, ich weiß nicht, wie viel Prozent BWL studieren. Es ist ein hoher Prozentsatz. Und was dann eben auch zu bemerken ist, dass Fernhochschulen und auch Präsenzhochschulen so ein BWL-Studium in der Zwischenzeit, ich sag mal, aufgespalten haben in mikroskopische Teilgebiete. Da gibt es, also da gibt es für jedes Teilgebiet gibt es Schwerpunkte. Ich würde zum Beispiel auch empfehlen zu gucken, wie viele Arbeitsplätze gibt es denn tatsächlich in solchen Bereichen. Ich würde empfehlen zu gucken, ist es nicht sinnvoller, sich mit einem ganz klassischen betriebswirtschaftlichen Studium erstmal breiter aufzustellen und dann hinterher in einem Master zum Beispiel eine Vertiefung zu machen oder mit Weiterbildung eine Vertiefung zu machen. Wenn ich anfange, mich über Studiengänge oder Weiterbildungen zu informieren, dann sollte ich auch schauen, interessiert es mich? Und als zweites einfach mal durchklicken, die verschiedenen Jobbörsen und schauen, wie viele Stellen gibt es eigentlich dafür. Also wenn ich zum Beispiel in Richtung Journalistik oder in diese Richtung gehen will, das ist in der Zwischenzeit echt eine Schwierigkeit geworden, da vernünftige Stellen zu finden, die auch attraktiv sind und die auch einigermaßen bezahlt sind. Weil jeder, der irgendwo drei Buchstaben in die Tastatur klicken kann, schreibt was und es gibt Zeitungen, die nehmen diese Laienartikel auf und veröffentlichen das. Also vernünftiger Journalismus ist heute kaum mehr was, mit dem man richtig gut Geld verdienen kann. Und die großen Zeitungen sind überschaubar und arbeiten auch viel mit Freelancern. Und Freelancer muss man mögen und muss man sich leisten können.
Ja. Gut, also ich habe schon ein paar Möglichkeiten, halt meine Chancen zu beeinflussen, indem ich mir halt genau Gedanken mache, wo möchte ich hin, aber welche Möglichkeiten habe ich da auch? Welche äußeren Faktoren spielen denn zusätzlich auch eine Rolle?
Äußere Faktoren. Ich muss mich irgendwo positionieren. Ich muss, wenn ich anfange, zum Ende meines Studiums zu kommen, ist es in aller Regel sinnvoll, nicht erst, wenn ich eine Urkunde in der Hand habe, mich um einen neuen Job zu kümmern oder weiterzugehen, sondern ich schaue bestenfalls vorher schon, wo gibt es was. Ich schaue bestenfalls vorher schon, wo kann ich Kontakte aufnehmen und mich schon mal bekannt machen und nachfragen. Ist ja durchaus auch so, dass auch Unternehmen neue Mitarbeiter einstellen, auch wenn sie den Abschluss noch nicht haben, aber wenn der in erreichbarer Nähe ist, also so im Laufe des letzten Semesters und wenn die Noten so sind, dass es aussieht, dass derjenige, der sich bewirbt, diesen Abschluss auch schaffen wird.
Ja, also
Ich
das
muss
heißt auf einen.
dann auch schauen, wie stelle ich das dar, was ich kann. Also sich hinzustellen und mal schnell was Xing und Indeed und wie sie alle heißen, versprechen. Ich hau dann mal schnell ein paar Angaben über mich rein. Und die Plattform macht das zum hübschen Lebenslauf und dann schicke ich den los und dann reißen sich alle um mich. Es gibt Berufsfelder, in denen ist das so. Aber das sind die wenigsten. Das heißt, auch da brauche ich eine Strategie, wie ich mich darstelle. Will ich im Unternehmen bleiben, in dem ich bin? Will ich wechseln? Muss ich wechseln? Weil da geht es nicht weiter. Das sind all die Dinge, die muss ich mir überlegen. Da muss ich mir einen Plan machen. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn ich einfach anfange, so aus dem Bauch raus einfach mal was loszuschicken und zu gucken, und dann werde ich eingeladen oder auch nicht eingeladen, und dann schauen wir mal, was passiert, und ich plätschere da so durchs Leben. Ich weiß nicht, wie viele Chancen ich kriege. Gerade wenn ich älter bin, weiß ich nicht, wie viele Chancen ich tatsächlich bekomme von einem interessanten Job. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mich vernünftig vorbereite und jede einzelne Chance nütze.
Ja, gehört auch mit dazu, dass ich mich selbst recht gut kenne. Also nicht die typische Bewerbungsfrage, was sind meine Stärken und Schwächen, sondern für mich selber weiß, was kann ich denn einem Unternehmen als Mehrwert bieten aus Sicht des Unternehmens, und auch für mich vielleicht irgendwo weiß, na, das sind Jobs, die passen gar nicht für mich, auf die brauche ich mich gar nicht zu bewerben. Erstens, weil ich vielleicht schlechte Chancen habe, aber weil ich auch gar nicht glücklich werden könnte dabei.
Das ist natürlich wieder die Sache, wenn ich Anzeigen lese, was steht da drin und was kann ich tatsächlich aus diesen Anzeigen entnehmen. Also man kann nicht sagen, es gibt Leute, die unterschätzen sich permanent. Es gibt aber genauso viele Leute, die überschätzen sich permanent. Wer zu welcher Gruppe ist, können Sie vorher nicht feststellen. Das wäre zum Beispiel so ein Thema, was man im Einzelkontakt mit jemand rausarbeiten muss. Wirklich, was kann ich? Und zwar nicht bloß, was behaupte ich, dass ich kann, sondern womit kann ich es beweisen?
Ja, und da vielleicht nochmal so ein Fremdbild mit dazu zu nehmen. Wie sieht mich jemand anders denn, auch der halt auch Vergleiche hat und das auch recht objektiv beurteilen kann?
Und wo man einfach mal schauen muss, ob ich im augenblicklichen beruflichen Umfeld Menschen finde, die das können. Also die können mich schon beurteilen, die haben alle eine Meinung zu mir, aber ob die mir das auch ehrlich sagen. Es muss auch beruflich sein, die Meinung. Das Wichtige ist, dass ich eben unterschiedliche Einschätzungen von mir bekomme und einfach mein Selbstbild daran mal überprüfen kann.
Das noch abzugleichen, muss ja auch nicht jeder recht haben, was er einem dann sagt. Entweder weil er es selbst nicht einschätzen kann oder vielleicht doch mir eher schmeicheln möchte. Und da auch wieder dieses Thema vom Eingang, dass halt Ehrlichkeit da auch ganz wichtig ist und vielleicht auch mal ein Blick wirklich von außen. Ja, wir haben ja noch ein paar ganz spannende Fragen so aus dem Alltag der Forum-Community, auf die wir gleich eingehen möchten. Vorab aber nochmal so die Frage, um jetzt so diesen, ja, das alles so ein bisschen nochmal rund zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Frage an Sie: Wie kann denn so ein Vorgehensmodell insgesamt dann aussehen? Und dazu haben Sie mir auch vorab schon eine Grafik zur Verfügung gestellt, die blende ich hier nochmal mit ein. Auch das gerne wieder konkret am Beispiel.
Also das ist auch ein Modell, das ist jetzt nichts rasend Neues und beschreibt im Grunde so einen Zirkel des Vorgehens, in dem so eine Selbstkontrolle oder eine Überprüfung der Dinge, die passiert sind oder auch nicht passiert sind, eingebaut werden. Ich bin fertig oder ich näher mich dem Ende des Studiums. Ich habe eine gewisse Erfolgsgeschichte, die ist größer oder kleiner, je nachdem, wie ich in diesem Studium zurechtgekommen bin. Ich habe eine berufliche Erfahrung, ich habe ein Alter, ich habe erstmal was, was ich darstellen kann und was mir bewusst sein muss. Ich habe das Ziel, im Unternehmen, in dem ich bin, aufzusteigen oder einen neuen Job zu finden, weil mir gefällt es da und ich wohne da in der Nähe und alles wunderbar. Dann überlege ich mir, wie verwirkliche ich das, wenn ich im Vorfeld von meinem Studium schon mal mit meinen Vorgesetzten oder Personalabteilung gesprochen habe und die haben mir so eine Perspektive gegeben, dann ist das wunderbar. Dann wäre es jetzt zum Beispiel an der Zeit, mit den entsprechenden Leuten in Kontakt zu gehen und dann zu fragen, wie es denn aussieht. Weil selbst wenn man mir einen interessanten Job im Unternehmen in Aussicht gestellt hat, heißt es ja noch lange nicht, dass dieser interessante Job zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt meinen Abschluss mache, auch frei ist. Und es ist nicht so, dass, oh, ich habe jetzt einen tollen Mitarbeiter, den kenne ich auch und für den schaffen wir jetzt eine neue Stelle. Das ist in der Regel nicht das, was gemacht wird. Wenn es gemacht wird, ist wunderbar, kann ich mich aber nicht drauf verlassen. Ja, wenn ich mir das alles überlegt habe, dann geht es an die Durchführung, dann arbeite ich die unterschiedlichen Schritte ab. Also ich frage, dann, wenn ich im Unternehmensbeispiel bleibe, ich frage danach, spreche mit den verschiedenen Stellen, spreche vielleicht auch mit der neuen Abteilung, in die ich dann wechseln soll. Ja, und dann klappt es oder es klappt nicht. Ne? Wenn ich diesen interessanten Job dann im eigenen Unternehmen bekomme, dann ist es wunderbar, dann ist der Kreis damit geschlossen, dann fange ich neu an und dann muss ich mich dann neu orientieren und gut, da geht der Kreis dann wieder los, wie positioniere ich mich in der neuen Arbeitsstelle, wie komme ich damit zurecht. Wenn ich mich extern bewerbe, stelle ich dann entweder fest bei der Durchführung, ich bekomme Einladungen zu Vorstellungsgesprächen oder ich bekomme keine Einladung zu Vorstellungsgesprächen. Wenn ich 10 Bewerbungen schreibe und es kommt überhaupt nichts, dann ist es an der Zeit zu überlegen, was anders zu machen und zu gucken, bewerbe ich mich auf die richtigen Stellen, bewerbe ich mich mit den passenden Unterlagen, schätze ich meine Situation falsch ein, wie auch immer. Dann geht es einfach neu von vorne los. Analyse der Situation, bestimmen, wo stehe ich, neue Ziele setzen. Und aus diesem Grund ist es einfach sinnvoll, nicht nach dem Abschluss des Studiums zu sagen, okay, hier sind 20 Unternehmen oder 30 Unternehmen im Umkreis, die in Frage kommen, ich schicke an alle mal gleich was los. Wenn ich das mache und ich bekomme 30 Mal meine Unterlagen zurück, dann habe ich im Grunde 30 Unternehmen verbrannt. Da kann ich so schnell nicht wieder hin. Da kann ich nicht sagen, oh, Entschuldigung, mein alter Lebenslauf war sowas von blöde, da habe ich was Falsches reingeschrieben und das trifft das ja auch gar nicht, was ich alles kann. Kann ich noch mal einen nachreichen? Das akzeptiert kaum jemand, dann muss ich dann neu und anders dran gehen. Und je nachdem, wo ich wohne und wenn ich nicht umziehen will, kann das natürlich problematisch sein, weil dann die tollen Sachen weg sind. Oder ich bewerbe mich extern auf eine Führungsposition und bringe nichts mit an Erfahrungen oder bringe nur Erfahrungen mit, die für das Unternehmen nicht relevant sind. Also zum Beispiel eine Studentengruppe geleitet zu haben und zu sagen, ich habe Führungserfahrung, ich kann jetzt ein Projekt leiten, was ein paar hunderttausend Euro teuer ist, das lassen die meisten Unternehmen nicht gelten. Da kann man auch nicht hinterher ankommen nach dem Motto, oh Entschuldigung, ich habe mich geirrt, war nichts, kann ich es nochmal versuchen. Ja, und dann haben sie halt immer diesen Kreis von Neuem.
Ja, also das vielleicht auch in Kombination immer wieder mit diesem TCI-Modell, was Sie vorhin vorgestellt haben, zu den einzelnen Schritten, sich da vorher auch schon mal Gedanken machen, dann gezielt reinzugehen. Und ich finde das ganz wichtig, diese Information halt nicht gleich ganz breit alles zu steuern, an alle möglichen in Frage kommenden Anbietern, vielleicht auch erstmal so einen Testballon zu starten und zu schauen, wie sieht denn das Feedback aus und dann sich auch da wieder weiterentwickeln zu können, um vielleicht noch was zu ändern an der Bewerbungsstrategie.
Und es kommt wirklich darauf an, in welchem Arbeitsumfeld ich mich bewerben will. Es gibt Arbeitsumgebungen, also gerade der ganze IT-Bereich, der ist gefragt. Da suchen die Leute händeringend. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass jetzt für die Leute, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind, extra Jobbörsen von Bahn und großen Unternehmen und weiß der Himmel von dem alles eingerichtet werden, dass die im Grunde sagen, wir können sehr schnell sehr viele Leute einstellen. Das zeigt, dass ein Bedarf da ist, dass die Leute denken, Sie können das jetzt mit denjenigen, die erstmal vom Krieg geflüchtet sind, machen. Wäre ich erstmal ein bisschen misstrauisch, ob da nicht ein Preisdumping auch in Löhnen passieren soll, weil die kommen aus einem anderen System, die kennen unter Umständen einfach nicht genau das, womit hier gearbeitet wird. Und dann denke ich mal nicht, dass die Wahnsinnsjob alle kriegen, also dass die für die Wahnsinnsjob alle genommen werden. Es wird in der Pflege gesucht, es werden handwerkliche Berufe gesucht, aber das sind nicht die Themen, denke ich, die Leute interessieren, die ein Fernstudium gerade absolviert haben.
Ja, und dann natürlich bei einigen auch die sprachlichen Frage, die ja dann auch gegeben sein muss erstmal.
Stimmt. Ich lese die Frage richtig. Einen Laien drüber zu lesen zu lassen, ist gut. Den Laien sollte man dann auch fragen, hast du wirklich verstanden, was ich mache? Erklär mir mal in eigenen Worten, was ich da eigentlich geschrieben habe, was ich mache. Wenn es dann nicht der eigene Bruder ist, ist es noch besser, weil der kennt ja wahrscheinlich einen ein bisschen aus den anderen Erzählungen. Also jemand ganz Fremden hilft manchmal zur Klarheit in der Formulierung zu finden, in der Selbstdarstellung.
Ja, und ich denke gerade, was so Flüchtigkeitsfehler angeht, das ist ja genauso, wenn jetzt eine Hausarbeit geschrieben ist im Studium, auch da kann es schon helfen, einfach mal jemanden, der gar nichts vom Thema kennt, drüber schauen, sodass fürs Verständnis und halt auch mal zu schauen, was denn da an Flüchtigkeitsfehlern vielleicht noch drin sein kann, bevor man jetzt jedes Mal zum Beispiel ein Lektorat beauftragen würde.
Und wenn der dann sagt, du, ich verstehe überhaupt nicht, was du da geschrieben hast, dann sollte man sich seine Hausarbeit auch nochmal anschauen.
Ja, ich denke auch, dass wenn man jetzt nicht erwarten kann, dass jemand im Thema sofort so drin ist, zumindest so ein grobes Verständnis,
Ja.
sollte dann schon da auch mit drin sein. Aber gut, wäre nochmal ein separat spannendes Thema. Ja, vielen Dank, Frau Kanzler, bis dahin. Ich denke, das sind schon ganz viel Input, was man allgemein so sich überlegen kann, wenn man vor dieser Entscheidung steht, ist ein Fernstudium das Richtige? Wie verwende ich dieses Fernstudium auch für meine Karriere? Wie geht es mit der Bewerbung dann weiter? Es gibt ja noch einige Fragen, die Ihnen immer wieder mal auffallen in der Community. Und ich denke, wir schauen einfach mal, wie weit die Zeit reicht und greifen da das ein und andere noch von auf. Und ja, wenn ihr über den Chat jetzt noch Fragen habt, dann nutzt die auch gerne noch, um jetzt live das ein und andere noch mit einzubringen. Ich fange mal hier mit einer Frage an. Die finde ich sehr spannend. Wie ehrlich sind denn Bildungsanbieter, wenn sie potenzielle Kunden beraten? Das ist ja so, wenn man sich mit einem Anbieter anruft, dann ist man ja im Beratungsgespräch, aber irgendwo ja auch im Vertriebsgespräch. Oder wie sehen Sie das?
Ich denke, jeder, der etwas verkaufen will, will einen Kunden gewinnen. Wenn ich mir anschaue, was auf verschiedenen Websites die Bildungsanbieter versprechen an Berufsfeldern, für die man durch dieses Weiterbildung, durch dieses Studium befähigt wird, dann denke ich, da ist viel, viel Schönreden der Realität dabei. Ich denke, es hängt auch sehr davon ab, an wen man gerät bei so einem Telefonat, wer einen berät, welche Fragen man stellt und ja, wie sehr man auch nachhaken kann. Das heißt, man muss sich am besten vorher damit beschäftigt haben. Ich denke, je besser man sich mit dem Thema oder mit seinem Studienfach, was man anpeilt, beschäftigt hat, umso ehrlicher sind die Auskünfte, die man bekommt. Und wenn sie nicht ehrlich sind, merke ich es.
Also da auch wieder ganz ähnlich wie im Vorfeld vor einer Bewerbung, auch wieder Vorbereitung, schon selber schauen, was erwarte ich denn, welche Fragen habe ich auch, um da qualifiziert auch reingehen zu können, um einen wirklich guten Eindruck zu bekommen.
Und was ich auch machen würde, ich würde mir zum Beratungsgespräch verschiedene Anbieter rausholen, also die zwei, drei, die vielleicht für mich in Frage kommen. Ich würde mir einen Fragenkatalog erstellen und ich würde die gleichen Fragen bei verschiedenen Anbietern stellen. und mir Notizen machen, was die dazu sagen.
Ja, dazu passt auch diese Frage sehr gut. Wie erkenne ich denn die Qualität einer Weiterbildung überhaupt?
Gute Frage. Ich denke, wenn ich ein Studium absolvieren will, dann habe ich bei allen Anbietern, die dafür qualifiziert und dafür anerkannt sind, hinterher eine Urkunde, die mit der ich was anfangen kann und die vergleichbar ist. Und ich denke nicht, dass Unternehmen große Unterschiede machen oder sich so gut auskennen, dass sie sagen, ich nehme den von der SAR und von der IU, aber den von der Wilhelm Büchner nehme ich auf keinen Fall oder umgekehrt. Ich habe jetzt irgendwelche Namen genannt. Wenn ich eine nicht anerkannte Weiterbildung mache, also keine Weiterbildung, die mit irgendeinem staatlich anerkannten Abschluss abgeschlossen wird, dann würde ich zum Beispiel mir immer Probehefte oder sowas kommen lassen. Ich würde immer nachfragen, ob man mir eventuell Absolventen sagen kann. Oder ja, Absolventen sagen kann, mit denen ich Kontakt aufnehmen kann. Ich würde immer im Netz danach suchen, welche Erfahrungen es gibt. Und dann würde ich auch versuchen, wenn ich zum Beispiel über Fernstudieninfos machen würde, würde ich auch immer versuchen, mit Leuten, die da sagen, ich habe diese Erfahrung, über nicht nur im öffentlichen Chat darüber zu sprechen, sondern auch per PN mich auszutauschen, weil da kriegt man in der Regel doch ein bisschen intensivere oder andere Informationen, weil nicht jeder alles von sich und seinen Erfahrungen da in aller Öffentlichkeit ausbreiten will, selbst dann nicht, wenn es anonym ist. Ja,
Ja.
und ich würde lesen, 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 suchen. Und meine eigenen Kriterien, den Informationen, die ich bekomme, gegenüberstellen.
Also da möglichst viele Quellen anzapfen, das
Ja.
Offizielle, Sie sagen, möglichst viel mit anderen Studierenden, Absolventen sich in Verbindung setzen und ja auch viel an Informationen da dann auch zusammenstellen, um sich dann ein gutes Bild zu machen.
Was tatsächlich passiert, das bekomme ich im Voraus nicht mit. Da muss ich einen Ausbildungsgang beginnen und dann sehe ich, ob das stimmt, was die mir erzählt haben. Das erleben wir ja jeden Tag in den Foren bei Ihnen, dass da sehr unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen zustande kommen.
Ja, eng damit zusammen auch diese Frage, wie anerkannt sind denn Abschlüsse und Anbieter auf dem Arbeitsmarkt?
Die Frage war ja nach diesem Interview, als der wo es darum ging, dass man Master machen kann, ohne vorher einen Bachelor gemacht zu haben. Das Gleiche kommt ja auch, wie anerkannt ist ein Bachelor oder muss ich einen Master dazu haben? Ne? Was bedeutet es eigentlich? Ich denke, das ist auch ein Stück ist der Hintergrund. Was bedeutet es eigentlich, abgeschlossenes Studium oder relevante berufliche Erfahrungen dazu? Das sind alles so Dinge, das schreibt man in Anzeigen rein, weil das muss irgendwie so sein, ne? Weil das hat sich als Anzeigensprache so etabliert. Wie anerkannt ein Abschluss ist, hängt vom Unternehmen ab. Also Sie haben bestimmte große Unternehmen, die haben auch in Zeiten, in denen sehr wenig entsprechende qualifizierte Leute auf dem Arbeitsmarkt sind, die haben immer noch die Möglichkeit, sich ihre Mitarbeiter auszusuchen, weil sie bekannt sind, weil sie an einem guten Standort sind, weil sie gut bezahlen, weil es einfach hip ist, bei denen zu arbeiten. Die erkennen das an, was sie anerkennen wollen. Und die sagen Ihnen im Vorweg auch nicht, wir haben aber gerne Absolventen aus dem Bereich und Sie müssen im Ausland studiert haben oder Sie müssen in Dresden an der TU studiert haben oder in Aachen oder sonst irgendwas. Die sagen das nicht, sondern die suchen danach aus. In kleinen Unternehmen, in Unternehmen, die Mühe haben, Mitarbeiter zu finden, ist man da schon, ich sag mal, gnädiger. Dann schaut man, wer bewirbt sich und was passt dazu und wen laden wir ein und was bewährt sich dann dazu. Was ein Unternehmen wirklich anerkennt und was ein Unternehmen gut findet, das ist genauso unterschiedlich, wie die Bewerber unterschiedlich sind.
Kann es da hilfreich sein, sich Profile von Mitarbeitern in diesen Unternehmen anzuschauen, oder ist das auch mitunter verwirrend, weil es nicht sagt, dass das unbedingt die Qualifikationen waren, die auch wirklich entscheidend waren?
Es zeigt schon so eine Tendenz auf. Also Sie können davon ausgehen, dass sie je traditioneller ein Unternehmen ist, umso eher sind die auf sehr klare Abschlüsse fixiert. Wenn Sie Startups oder sonst was anschauen, da legt man auf andere Dinge Wert. Sie können sich natürlich hinsetzen und bei LinkedIn oder Xing, da haben Sie ja die Profile, durchklicken, aber da müssen Sie auch mindestens eine Premium-Mitgliedschaft haben bei Xing, damit Sie die verschiedenen Suchraster zur Verfügung haben und dann auch suchen können.
Ja, das ist auch als eine Möglichkeit. Und ja, ich denke auch, wenn es irgendwo ein sehr internationales Unternehmen ist, die werden wahrscheinlich auch anders suchen, wie schon sagten, als bei lokalen Firmen, die andere Ansprüche haben. Ja, Sie hatten vorhin so das Thema Wirtschaftspsychologie erwähnt, so ein bisschen kritisch zum Teil. Jetzt fragt hier S-Teneriff, ob Sie denn auch positive Erfahrungen mit Absolventen aus dem Bereich der Wirtschaftspsychologie haben.
Ich habe, wen kenne ich denn? Es geht mir gar nicht, ob die Absolventen jetzt besonders gut oder besonders schlecht sind. Es geht mir darum in meiner Aussage, oder es ging mir darum in meiner Aussage, dass viele Wirtschaftspsychologen zum Schluss in Recruiting-Unternehmen landen, weil sie für andere Jobs, ja, weil es vielleicht nicht genügend andere Jobs gibt. Also wer Wirtschaftspsychologie studiert, geht ja gerne in die Personalentwicklung, denke ich mal. Man stellt sich ja da irgendwie vor, dass man irgendwie, ja, warum studiert man sonst Psychologie, wenn es nicht darum geht, irgendjemanden Verhalten oder irgendwas besser verstehen zu können oder steuern zu können oder sonst was. Und da wollen viele eben in diesen psychologielastigen Bereich rein und gehen nicht unbedingt ins Marketing, um da Marketingmaßnahmen zu begleiten. Weil das ist ja auch ein Arbeitsfeld für Wirtschaftspsychologen. Mir fällt nur auf, dass von 10 Recruitern, von 10 jungen Recruitern, die zum Beispiel in Bewerbung und Recruiting in der Xing-Gruppe, die ich moderiere, in die Gruppe aufgenommen werden, 5 bis 6 ein Wirtschaftspsychologiestudium haben. Also da erlebe ich eine Häufung.
Ja, okay. Dass viele in dem Bereich dann gehen.
Und da muss man sich halt klar machen, dass so ein Recruiting Job ganz viel mit Akquisition zu tun hat und nicht mit Beratung.
Und ob man das dann auch selber für sich will und auch da wieder möglichst früh sich Gedanken machen, welche Möglichkeiten gibt es und was passt davon zu mir, und ist es vielleicht ja doch auch ein Bereich dann im Marketing, in den ich gerne arbeiten möchte, was aber ja auch wieder so eine gewisse Vertriebsrichtung irgendwo mit dabei dann hat.
Ja gut, im Marketing, wenn ich Glück habe, dann konzipiere ich die Maßnahmen, die der Vertrieb dann durchführt.
Okay. Ja, die Zeit ist schon recht weit fortgeschritten. Haben Sie noch ein paar Minuten für zwei, drei Fragen?
Ja.
Prima, dann nehme ich mal die hier mit dazu. Die geht nämlich auch so ein bisschen so in diese Richtung wie Wirtschaftspsychologie, was ja auch so ein Bindestrich-Studiengang ist. Und zwar ist es besser, als Allrounder zu studieren, also allgemeine BWL oder auf die Ausdifferenzierung bis ins Letzte zu setzen. Sie haben mir das Beispiel gebracht, BWL mit Schwerpunkt Marketing von Linkshänderprodukten. Studiengänge sind ja, das ist auch so ein gewisser Trend, der mir auch auffällt, immer mehr ausdifferenziert und spezifiziert, wo es wirklich für jede Kleinigkeit, was früher vielleicht eine mögliche Vertiefungsrichtung war, mittlerweile gleich einen eigenen Bachelor- oder sogar Masterstudiengang gibt.
Also ich würde im Bachelor immer mich breiter aufstellen, damit ich einfach mehr Möglichkeiten habe. Es gibt ja immer wieder so die Nachfragen, dass Leute in einem bestimmten Unternehmen arbeiten wollen und dann auf dieses Unternehmen praktisch hinstudieren wollen. Was muss ich tun? Wir hatten noch mal eine Frage. Was muss ich tun, wenn ich bei Google arbeiten will? So, das kann man versuchen, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass ich einen Studiengang so planen kann, dass ich dann unter Garantie im Unternehmen X, in das ich rein will, auch reinkomme und da genau auf die Stelle, die ich haben will. Deswegen, ich denke, man schränkt sich unnötig ein, wenn man sich sehr schon im Aufbau der eigenen beruflichen Kompetenz, wenn man sich da schon so spezialisiert, dass man im Grunde nur so speziell eingesetzt werden kann.
Ja, also dann eher die Spezialisierung, wenn dann über den Master.
Über einen Master oder begleitende Weiterbildungen, Vertiefungen. Also wenn ich zum Beispiel Allrounder, also wenn mir sich die Frage stellen würde, Allrounder oder Ausdifferenzierung, dann würde ich lieber auf den Allrounder gehen und zum Beispiel sagen, ich gucke, dass ich gute Englischkenntnisse in der Zeit erwerbe. Weil das ist nun mal eine Sache, die ich in ganz vielen Unternehmen in der Zwischenzeit einfach brauche. Gerade in größeren Unternehmen, die Auslandskontakte haben, da steht ganz, ganz viel drin. Ich brauche gute Englischkenntnisse bis fließende Englischkenntnisse. Und wenn jemand eine Ausbildung gemacht hat und in einem eher kleinen Unternehmen gearbeitet hat und die Schulzeit schon sehr lange zurückliegt, dann hat diese Person vermutlich nicht im täglichen Arbeitsleben Englisch gesprochen.
Also da auch zu schauen, was brauche ich noch an
Ja.
Zusatzqualifikationen neben dem Wissen aus dem Studium, gut dann reinzukommen, vielleicht auch dann gleich einen Studiengang komplett in englischer Sprache zu absolvieren. Das ist ja auch so ein gewisser Trend, dass das immer mehr angeboten wird.
Wenn ich mir das zutraue. Also, ich kann Englisch, aber ich kann, also wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste jetzt alles in Englisch lesen, alle Fachliteratur. Ich weiß
Ja.
nicht, ob ich da so begeistert Hurra schreiben würde.
Ja, es kommt dann sicherlich auch individuell darauf an, was man vielleicht schon an Erfahrung da auch mitbringt. Vielleicht schon mal im Ausland war eine gewisse Zeit und dann halt doch, denke ich, auch in die Fachliteratur, die nochmal wieder anders ist vom Vokabular, dann auch leichter reinkommt.
Es geht ja nicht nur ums Verstehen, ich muss es ja auch dann wiedergeben können. Ne?
Ja.
Ich muss ja meine Arbeiten schaffen.
Ich denke auch dann gerade eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, ist dann natürlich auch nochmal ja, eine besondere Hausnummer dann.
Also das Patenkind von meinem Mann, die ist Französin, die hat an der TU in Dresden Bauingenieur studiert und hat ihre Diplomarbeit in Deutsch geschrieben. Und dann hat sie mir die gezeigt und dann habe ich gesagt, komm, Patenonkel, wozu sind Patenonkel da? Gib das Ding mal zum Lektorieren an jemand, der ihr das in anständiges Deutsch bringt. Das ist ungeheuer schwierig, das so zu schreiben in der Fremdsprache, dass das Hand und Fuß hat und dass er tatsächlich rüberkommt, was man mitteilen will und die Leute nicht ermüden beim Lesen, weil sie sagen, ich verstehe einfach nicht, was die sagen will. Ne?
Ist ja in der eigenen Elternsprache schon oft herausfordernd genug, das da
Eben.
prägnant dann hinzubringen. Okay, ja, dann die Frage, die finde ich auch noch spannend und da wird auch häufiger mal gestellt. Habe ich nach einem Abschluss Anspruch auf mehr Gehalt, wenn ich keinen neuen Arbeitsplatz einnehme in meinem Unternehmen, also im Grunde genommen das weitermache, was ich bisher auch gemacht habe, aber halt den Abschluss jetzt vorlege?
Das ist etwas, wovon viele ausgehen. Wenn ich den Abschluss habe und dann kann ich das doch besser, was ich bis jetzt auch immer gemacht habe, ich bringe doch einen Mehrwert, dann müsste ich doch mehr Geld dafür kriegen. Das wäre schön, das ist aber in allermeisten Fällen nicht so, weil Unternehmen haben bestimmte Arbeitsplätze und die Arbeitsplätze sind in irgendeiner Weise bewertet, also finanziell eingestuft. Und da gibt es vielleicht einen gewissen Spielraum, aber ich komme nicht automatisch in die nächste höhere Gehaltsstufe oder in zwei Gehaltsstufen höher, wenn ich jetzt statt des Abschlusses als, wenn ich dann eine betriebliche Ausbildung gemacht habe und da auf einmal als Ingenieur sitze, dass ich dann bekomme ich nicht automatisch ein Ingenieurgehalt. Selbst wenn das Unternehmen mir sich denkt, oh prima, da haben wir ja jetzt jemand und ich kriege dann immer solche Aufgaben zugeschoben und dann vielleicht ein kleines bisschen mehr. Deswegen werde ich nicht unbedingt neu eingestuft. Und es ist in vielen Fällen so, dass ich dann auch mir überlegen muss, ob ich nicht einen Wechsel vornehmen will. Weil wenn ich sehr lange warte und immer noch das Gleiche mache, dann nimmt die Wertigkeit meines Abschlusses irgendwann wieder ab. Also wenn ich 5 Jahre lang auf einer Stelle sitze, die eigentlich für einen Industriekaufmann gedacht ist, aber ich habe jetzt einen BWL-Abschluss, einen Bachelor oder einen Master, dann ist nach 5 Jahren mein Master nicht mehr so viel wert wie direkt nach dem Abschluss. Das
Weil ich
heißt, ich muss
den
dann
nicht
auch,
genutzt habe in dem Sinne.
ja, und ich muss dann auch zügig gucken, dass ich auf eine neue Position komme.
Ja, hier gibt es noch eine Anmerkung von Aaron. Eventuell kann es sein, dass man nach dem Abschluss wieder bei Stufe 1 beginnt, also weniger Kohle letztlich bekommt, gerade bei, wenn es nach dem öffentlichen Diensttarifen geht. Ja. Und hier gibt es noch eine Anmerkung nach ERA wird man nach der Stelle bezahlt. Ja, also grundsätzlich wird man nach der Stelle bezahlt und nicht nach dem Abschluss, so verstehe ich die Anmerkung, auch wenn ich jetzt ERA dann nicht kenne. Okay, ja, dann noch eine letzte Frage hier raus, bevor Sie das Schlusswort haben, noch mal ein bisschen mehr so ins Persönliche rein. Gilt diese Frage, bin ich denn eigentlich geeignet für die Lernform Fernunterricht oder umgekehrt formuliert, was muss ich mitbringen, damit ich geeignet bin dafür?
Ich denke, ich muss ungeheuer diszipliniert sein, und zwar über einen langen Zeitraum. Ich muss Durchhaltevermögen haben. Ich denke, ich muss für so eine Lernform mehr Durchhaltevermögen haben, als wenn ich eine Präsenzausbildung oder ein Präsenzstudium mache. Weil in der Präsenz ich immer wieder Leute treffe, die mich dann irgendwie auch mitziehen, in gewisser Weise. Im Fernstudium bin ich erstmal alleine davor. Und zwar, da ich da so viel, sag ich mal, gestalten kann und keine festen Termine habe, bin ich auch, wenn ich nicht diszipliniert bin, sehr meiner Lust oder meiner Unlust ausgeliefert. Das kann nicht jeder. Die nächste Form ist, welche Unterstützung brauche ich beim Lernen? Wer lange aus dem Lernprozess raus ist, also wer irgendwann mal mit 20 seine Ausbildung abgeschlossen hat und dann mit Anfang 30 ein Studium anfangen will und in der Zwischenzeit nichts gemacht hat und vielleicht auch noch nicht mal gerne liest, der wird sich schwer tun. Das heißt, wenn ich so jemand bin und es gern machen möchte, dann sollte ich mir von Anfang an ein unterstützendes Umfeld suchen. Also einen Lernpartner, irgendjemand, mit dem ich mich auch austauschen kann, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Ich sollte gern lesen. Wer nicht gern liest, der wird sich beim Fernstudium schwer tun. Ich sollte auch sehr früh üben, schriftlich Texte, Stellungnahmen, was auch immer weiterzugeben. Also was ich zum Beispiel bei Fernstudium-Infos enorm interessant und faszinierend finde, ist, wenn Sie da über die Jahre hinweg die Entwicklung von manchen Leuten in den Blogs verfolgen. Wenn Sie den ersten Blog lesen und einen aus der Schlussphase, da denken Sie, Sie haben unterschiedliche Leute da sitzen. Sowohl was die Reflexionsfähigkeit angeht, aber auch die Art, wie die schreiben und wie sie sich ausdrücken. Es ist, ja, also es ist wirklich unglaublich, welche Veränderungen da passieren. Und wenn ich lange nichts geschrieben habe oder nicht dazu verpflichtet war, irgendwelche Berichte zu schreiben oder sowas, sollte ich da, denke ich, früh genug damit anfangen, um einfach in dieses schriftliche Wiedergeben von Inhalten reinzukommen.
Ja, also kann ich mich komplett anschließen und denke auch, für manche ist es auch einfach leichter reinzukommen, für andere wird vielleicht auch mehr kämpfen müssen, braucht mehr Unterstützung und gerade diesen Aspekt zu versuchen, vielleicht doch irgendwie so ein Lernteam anzufangen, finde ich da auch ganz wichtig.
Und ich würde vielleicht vorher, bevor, wenn ich eine lange Lernpause hatte, würde ich vielleicht vorher mal was Kurzes, einigermaßen Preiswertes, was in die Richtung geht, die ich studieren will, eine Fortbildung machen. Einfach um zu sehen, ist das was, macht mir das Spaß? Habe ich auch den Hunger nach was Neuem, der mich den ganzen Zeitraum durchziehen lässt? Weil ein Fernstudium, ich sage das nochmal, das ist richtig teuer.
Ja, gerade bei den privaten Anbietern ist man da ja, immer im fünfstelligen Bereich eigentlich, egal was man für einen Abschluss macht. Aber also das ist schon eine Masse und ärgerlich, wenn das Geld dann auch zwischendurch weg ist, auch wenn man dann vielleicht ein paar Credit Points oder ein Zertifikat schon erworben hat. Ja.
Und
Und
ein
ja.
abgebrochenes Fernstudium ist noch teurer als ein durchgezogenes, ne? Da gebe ich Geld im Grunde für etwas aus, von dem ich relativ sicher ausgehen kann, dass es mir nicht nützen wird.
Ja, nur sehr eingeschränkt, ja. Ja, natürlich, ich denke auch, der Austausch ist wichtig und da natürlich auch Werbung für Fernstudieninfos.de. Das kann natürlich auch da nützlich sein, Blog zu führen, in den Kontakt zu gehen, über so eine Plattform oder halt auch über das, was die Anbieter selbst so anbieten oder was es mittlerweile in WhatsApp-Gruppen, was da sonst noch so gibt. Ja, vielen Dank, Frau Kanzler. Ganz viel Input, sehr wertvoll. Ich möchte Ihnen jetzt noch zum Schluss so die Möglichkeit geben, ja, was jetzt noch gesagt werden muss. Was ist Ihnen da noch wichtig? Was Sie den Zuschauern und Zuschauerinnen noch mit auf den Weg geben möchten.
Das sind verschiedene Punkte. Ich finde es wichtig, im Bewusstsein zu haben, was wir gerade eben gesagt haben. Ein Fernstudium, eine Fernausbildung, jede Ausbildung verändert mich. Und ich halte es für wichtig, darauf zu achten, dass das Umfeld, meine Familie, meine Freunde, dass ich die bei im Auge behalte. Es hilft ja niemandem etwas, wenn ich ein Fernstudium erfolgreich absolviert habe und hinterher meinen Bachelor oder meinen Master habe, aber meine Frau und meine Kinder dabei verloren haben oder mein Mann und meine Kinder. Ich denke, es ist wichtig, da immer, auch in Phasen, in denen man Stress hat, immer mal innezuhalten und zu gucken, sind die noch bei mir oder sind wir noch beieinander und im Gespräch zu bleiben. Ja, nicht das Umfeld zu verlieren. Es passiert immer wieder, dass durch solche Weiterbildungen, dass durch die persönliche Entwicklung, die da passiert, Beziehungen zerbrechen. Das ist so. Aber man sollte schauen, dass man diesen Prozentsatz der zerbrochenen Beziehungen doch klein hält und nicht die Leute betroffen sind, die einem am wichtigsten sind und die einem am nächsten sind. Der zweite Punkt wäre, nicht alles glauben, was einem Anbieter, die Welt, Plattformen versprechen. Also wenn Sie Xing oder LinkedIn oder Indeed oder wie sie alle heißen, anschauen, dann ist das alles wunderbar und Sie schnipsen mit dem Finger und Sie haben die tollsten Jobs und alles reißt sich um Sie. Und es ist einfach nicht so. Und das muss nicht so sein. Und ich sage immer, wenn etwas zu gut klingt, auch was Fernstudienanbieter Ihnen erzählen, wenn etwas so zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es in der Regel auch nicht wahr. Und das ist dann zwar hart und enttäuschend, aber es ist besser, man merkt sowas im Vornherein, als man fällt drauf rein und wundert sich hinterher, dass es nicht geklappt hat. Nächster Punkt ist, setzen Sie Ihre eigenen Erfahrungen nicht absolut. Wenn Sie im Bewerbungsprozess zum Beispiel nicht weiterkommen, schieben Sie es nicht einfach drauf, die sind ja alle doof in den Unternehmen oder die Personalabteilung haben ja keine Ahnung, wie das wirklich ist und was ich wirklich kann, sondern gehen Sie einen Schritt zurück, suchen Sie neue Informationen zum Thema und versuchen Sie einen neuen Zugang zu haben. Dann ist die Chance, dass Sie sich nicht in so eine Opferhaltung reinrennen, wenn irgendwas nicht klappt, erheblich größer und damit werden Sie auch freier und dann letztendlich auch wieder erfolgreicher. Ja. Und was mir noch jemand gesagt hat, als Tipp für Fernstudiuminteressierte, wo immer es geht, sich vorher Lernhefte schicken zu lassen und sich die anzuschauen und wichtig durchzulesen, bevor man einen Vertrag unterschreibt.
Ja,
So.
vielen Dank, Frau Kanzler, auch für das noch wertvolle Anregung. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich hier genommen haben. Und ich glaube, das wird auch ja, längerfristig als Aufhalter noch eine wichtige Ressource sein. Ich werde es noch ein bisschen aufbereiten mit Sprungmarken auch zu den einzelnen Fragen. Und ja, Sie bleiben uns hoffentlich auch bei fernstudiuminfos.de erhalten, wo dann auch das ein oder andere nochmal weiter vertieft werden kann. Ich
Und wie
danke Ihnen.
gesagt, wenn jemand ergänzend Fragen hat, gerne in Fernstudium-Infos stellen. Ich werde dann da weiter darauf eingehen und beantworten.
Ja, vielen Dank auch für dieses Angebot, wenn wir gerne in Anspruch nehmen. Vielen Dank und einen schönen Abend noch für Sie.
Danke, Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss. Ja, und an
Ja,
der
und an
Stelle
der
auch
Stelle auch.
vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind, sich auch mit Fragen, mit Kommentaren hier eingebracht haben. Natürlich auch, wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Und ihr habt es gehört, wenn noch Fragen auftauchen, dann nutzt gerne fernstudiuminfos.de, um die in die Community dort mit einzubringen. Oder natürlich könnt ihr auch Kommentare hier direkt unter dem Video schauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bitte jetzt einen Daumen hoch dafür. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zum Fernstudium und schaut auch bei fernstudiuminfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium und mit der Community, wo ihr euch austauschen und auch Frau Kanzler erreichen könnt. Vielen Dank.